Nachdem in Zürich die Leichtathletik Europameisterschaft am letzten Sonntag abgeschlossen oder beendet wurde, erfolgreich sportlich, finanziell ein Fiasko, folgt gleich am nächsten das nächste Highlight am Donnerstag: Weltklasse Zürich. Also Zürich ist so wie fast im Moment so ein Leichtathletik Zentrum, ein heißer Punkt, wo die großen Ereignisse stattfinden. Es ist ein großartiges Meeting, bei dem sich die weltweit besten Athleten messen. Kenner der Szene bezeichnen dieses Meeting am Donnerstag als die Olympischen Spiele an einem Abend. Und wenn es ein Athlet an die Europameisterschaft oder an dieses Weltklasse Zürich geschafft hat, dann und sich da mit dem Besten messen kann, dann hat er es wirklich weit gebracht. Denn da kommt man nicht so leicht hin. Ich kann jetzt nicht sagen, ah, oh, das ist ja toll, Leichtathletik und diese Meetings, die sind toll. Ich fange an mit Stabhochsprung und nächstes Jahr melde ich mich an für Weltklasse Zürich. Es geht nicht. Die lassen mich nicht rein. Da kann ich lachen und sagen, ich komme ja nahe von Zürich und so, nützt alles nichts. Was ich machen muss, ich muss mich qualifizieren. Bevor ich überhaupt mich mit der Weltklasse messen könnte, müsste ich zuerst einmal kleinere und unbedeutende Wettkämpfe gewinnen. Diese erfolgreichen Sportler haben aber alle eines gemeinsam: egal in welcher Disziplin sie kämpfen, sie haben sich alle Ziele gesteckt. Ohne dass sie sich je Ziele stecken würden, würden sie nie solche Leistungen erbringen können. Wer an den Olympischen Spielen eine Goldmedaille gewinnt, der hat es dann sozusagen in den Sporthimmel geschafft. Diese Ziele, die sie stecken, sind Etappenziele, einmal dieses Turnier gewinnen, dann das nächste Turnier und so weiter, bis man dann vielleicht an den Olympischen Spielen zugelassen wird und dann vielleicht sogar gewinnt. Wer das erste Ziel auf dem Weg zur Weltklasse erreicht hat, steckt sich dann das nächste Ziel, bis eben das höchste Ziel erreicht werden kann. Es ist enorm wichtig, sein Ziel zu kennen, wissen, wohin man will, was man erreichen will. Im Internet fand ich zu diesem Thema eine sehr interessante Bemerkung. Ziele haben Macht. Sobald sie sich konkret etwas vorgenommen haben, scheinen alle ihre Sinne darauf ausgerichtet zu sein. Sie sehen, hören und fühlen Dinge, die mit ihrem Ziel zu tun haben und sie vorher nicht im Entferntesten wahrgenommen haben. Wer ein Ziel hat, der weiß, auf was er sich konzentrieren muss und will. Das lässt sich an einem ganz einfachen Beispiel zeigen. Wenn ich das Ziel habe, nach Chur auszuwandern, in Chur zu leben, weil ich das vielleicht einen tollen Ort finde, dann suche ich in den Zeitungen, im Internet Wohnungen, die es in Chur gibt. Alle meine Sinne sind auf Chur ausgerichtet. Ich schaue die Inserate für Bern nicht an, ich schaue sie für Genf nicht an, ich schaue sie für Basel und für Zürich nicht an. Ich konzentriere mich auf Chur, auf mein Ziel. Und unser Leben ist stärker von Zielen bestimmt, die wir vielleicht unbewusst uns stecken, als wir denken. Ziele sind Triebfedern in unserem Leben. Es ist also wichtig, dass wir unsere Ziele kennen, damit wir nicht in einer Leerlaufschlaufe uns drehen. Und unseren Kindern können wir helfen, wenn wir sie auf erreichbare Ziele aufmerksam machen. Und wenn sie das Ziel erreicht haben, können wir ihnen helfen, das nächste Ziel zu stecken, Etappen zu stecken für unsere Kinder. Sie haben das große Ziel, die Schule abzuschließen. Aber vielleicht müssen wir ihnen helfen, die Etappenziele zu sehen und zu sehen, wenn du das erreicht hast, und dann können wir das nächste machen. Oft verlieren wir uns im großen Ziel, weil wir nicht wissen, wie wir das erreichen können und die kleinen Etappen uns nicht überlegen. So können wir auch unsere Kinder motivieren, dass sie gut vorwärts kommen und auch ein schwieriges Fach vielleicht besser zu bewältigen. Und auch als Gemeinde sollen wir Ziele haben, arbeiten wir mit Zielen. Wir stecken uns als Gemeinde immer wieder Ziele, für die, die das wissen auch, wie wir die nennen, das sind thematische Ziele. Wir überlegen uns, was für ein Ziel möchten wir in den nächsten 6 bis 12 Monaten erreichen. Was ist jetzt das, was ganz wichtig ist, was wir tun müssten? Und dann formulieren wir dieses Ziel und dann arbeiten wir auf dieses Ziel hin und dann konzentrieren wir uns in unserem Denken und Handeln auf dieses Ziel. Es ist wie bei den Athleten. Die Teilziele, auch die wir als Gemeinde stecken, sind immer, immer ausgerichtet auf das große Ziel. Ein Athlet, der so was bringen will, der an den Olympischen Spiele will, der hat immer sein großes Ziel vor Augen. Die Olympischen Spiele, da möchte ich einmal hin. Und dann überlegt er, welches Etappenziel führt mich an dieses, was bringt mich diesem Ziel näher. Und so ist es für uns Christen sehr wichtig, dass wir das Ziel unseres Lebens kennen. Was würdest du wohl sagen, wenn dich jemand fragen würde, welches Ziel du in deinem Leben anstrebst? Wohin willst du? Paulus wäre um eine Antwort nicht verlegen. Den Christen in Philippi schreibt er, ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Das ist für ihn klar. Das ist sein großes Ziel, den Siegespreis zu gewinnen, das ewige Leben. Und er hat auch die Überzeugung, dass eigentlich alle Christen dasselbe Ziel haben. Er schreibt auch den Philippern, macht mich vollends glücklich und habt alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht, verfolgt alle dasselbe Ziel. Dazu müssen die Christen nicht zusammensitzen und überlegen, welches Ziel, was ist unser Ziel? Paulus spricht hier vom großen Ziel, nicht vom Etappenziel. Er spricht von dem höchsten Ziel, auf dieses eine Ziel, das gesetzt ist, sollen sie sich konzentrieren. Wir müssen gar nicht überlegen und zusammensitzen, was ist eigentlich unser Ziel. Unser Ziel ist gesetzt, das hat Gott gesetzt. Sie sollen sich vom Ziel her motivieren lassen und bestimmen. Wir werden immer, wenn wir richtig gut motiviert, Motivation kommt immer eigentlich von vorne, nicht von hinten. Man kann von hinten schwer motivieren, da muss man immer stoßen. Und stoßen ist schwierig, da fühlt man sich immer gedrängt, ist immer unangenehm, wenn jemand von hinten stößt. Es ist so, dass die große Motivation kommt immer von vorne. Von vorne, wenn man sieht, wohin will ich eigentlich und das so attraktiv ist, das motiviert. Es hat mal jemand gesagt, ich glaube, es ist ein Bekannter, aber ich sage es jetzt nicht, wer, weil sonst, ich spreche den Namen dann falsch aus, dann lacht ihr, das ist jetzt nicht nötig. Er hat gesagt, wenn du willst, dass jemand ein Schiff baut, dann musst du ihm die Sehnsucht in sein Herz legen, ans andere Ufer zu kommen. Motivation geschieht von vorne. Da wird man gezogen, da eilt man hin. Und die Motivation, die von hinten kommt, ist frustrierend, bedrängend, unangenehm. Heute Morgen beschäftigen wir uns mit dem, was Paulus über dieses Ziel sagt. Paulus schreibt den Philippern etwas ganz Erstaunliches. Ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Der große Paulus und vorbildlich lebende Apostel, der stets von der Gewissheit des Glaubens, die Gewissheit des Glaubens betont, sagt, er sei noch nicht vollkommen und er sei noch nicht am Ziel. Er hätte sein Ziel nicht erreicht. Wie ist das zu verstehen? Haben wir denn das Ziel nicht erreicht, wenn wir durch den Glauben an Jesus Christus das ewige Leben bekommen haben? Paulus sagt es doch und schreibt es nach Rom. Es macht keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf Gottes Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Also durch den Glauben, durch die Gnade. Es ist Gottes freies Geschenk. Die Rettung ist ein Geschenk Gottes. Das sagt der Paulus. Das ist ganz wichtig, dass wir das festhalten. Doch wir sind durch den Glauben noch nicht am Ziel. Wir leben noch auf dieser Erde. Wir haben zwar Frieden mit Gott und er hat uns das ewige Leben geschenkt, doch wir sind noch nicht mit Gott vereint. Wir merken, dass sich hier ein gewisses Spannungsfeld öffnet. Wenn wir nach der Wiedergeburt, wenn wir Christen werden, gleich von der Erde genommen würden und in den Himmel katapultiert, dann wäre das eigentlich kein Problem. Dann wäre das klar, wäre das Spannungsfeld nicht vorhanden. Aber jetzt sind wir eben noch hier, wenigstens ihr, die hier drin sitzt. Wenn wir im Bild des Sportlers bleiben, das Paulus übrigens sehr oft als Vergleich herbeizieht, dann ist unsere Bekehrung sozusagen die Qualifikation, dass wir überhaupt in dieses Rennen einsteigen können, auf diese Laufbahn kommen. Dass ich gerettet bin, heißt, dass ich den Weg Richtung Himmel überhaupt einschlagen kann. Es heißt, in einem anderen Bild gesprochen, dass ich im richtigen Zug sitze. Ich sitze im Zug, wenn ich nach Bern will, der wirklich nach Bern fährt, und ich fahre nicht in einem Zug, der nach Mailand fährt. Das heißt, das neue Leben, das ich bekommen habe, katapultiert mich an den richtigen Ort, wo ich weiterlaufen, weiterleben kann. Paulus will damit aufzeigen, dass die Erlösung durch Jesus Christus kein persönlicher Besitz ist, auf den man sich ausruht. Die Erlösung ist kein Pokal, den ich zu Hause in die Vitrine stelle, im Wohnzimmer, und sie bestaunen, wenn Besuch kommt, die alle staunen, was ich da für einen Preis bekommen habe. Nein, der Glaube ist keine Trophäe, der Glaube ist eine Lebensweise. Paulus will den Philippern und dir sagen, dass der Glaube etwas Dynamisches ist. Glaube wird aktiv gelebt. Und ich sage es nochmals, die Bekehrung ist die Qualifikation, dass wir überhaupt an diesem Lauf teilnehmen können. Jesus rief die Menschen nicht primär dazu auf, sich zu bekehren. Er sagte, nicht bekehrt euch und macht dieses oder jenes Ritual und dann kommt ihr in den Himmel. Jesus hat die Menschen in die Nachfolge gerufen. Folgt mir nach, hat er gesagt. Folgt mir nach. Und wenn ich mich entscheide, Jesus nachzufolgen, ihn als Herrn in meinem Leben anzuerkennen, die Entscheidung, mit Jesus weiterzuleben, das ist die Bekehrung. Ich entscheide mich also nicht für die Bekehrung, ich entscheide mich für Jesus. Und das ist die Bekehrung. So kehre ich um. Das ist eigentlich das biblische Verständnis. Die Bekehrung ist also nichts anderes als die Entscheidung, Jesus nachzufolgen und ihm zu dienen. Und mit dieser Entscheidung betreten wir die Laufbahn, ohne uns zuvor hocharbeiten zu müssen. Ich werde praktisch, schwupps, also ich könnte jetzt tatsächlich heute sagen, jetzt im Bild vom Stabhochsprung, ich beginne mit Stabhochsprung und schwupps, am Donnerstag bin ich bei Weltklasse Zürich dabei. So geht das. Im Glauben. Weil die Zulassung, die wird von Gott geschenkt. Auf diese Laufbahn komme ich durch den Glauben an Jesus Christus. Diese Qualifikation ist und bleibt ein absolutes Geschenk Gottes. Das kann kein Mensch erarbeiten. Nicht mit Bibelstudium, nicht mit Gebeten, nicht mit Gottesdienstbesuchen, nicht mit Hilfswerken, sondern nur einzig und allein in der Hinwendung zu Jesus Christus, weil das ein Geschenk Gottes ist. Und auf dieser Laufbahn gibt es dann keine Betten und keine Liegestühle, die uns zum Ausruhen und Warten einladen. Auf dieser Laufbahn wird gekämpft. Das ist der Kampf des Glaubens, von dem wir im ganzen Neuen Testament lesen. Paulus schreibt, ich laufe wie einer, der das Ziel erreichen will. Darum kämpfe ich wie ein Faustkämpfer, der nicht daneben schlägt. Ich kämpfe. Gott hat mir dieses Geschenk nicht gegeben, damit ich jetzt auf den Liegestuhl liege und zuschaue, wie andere anderen irgendwie kämpfen. Ich habe nicht einen Sitzplatz bekommen in diesem Stadion, sondern ich bin ein Hauptakteur in diesem Stadion. Mir schauen die Leute zu. Ich renne da. Ich spiele Fußball. Ich mache Stabhochsprung. Und da gibt es ja dann die ganz verschiedensten Disziplinen, in denen wir wirken als Christen, je nach Gaben, die uns Gott mit ins Leben hineingegeben haben. Glaube ist für Paulus kein Ruhekissen für die Seele, sondern ein Lauf, den es zu vollenden gilt. Erlebt ihr, was er von den Römern forderte? Mit eurem ganzen Leben sollt ihr euch Gott zur Verfügung stellen und euch mit ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringen, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Gerade solche Äußerungen des Paulus machen deutlich, dass wir uns nicht einfach bekehren und nach der Bekehrung weiterleben wie vorher. Eine Bekehrung hat praktische und positive Auswirkungen. Eine Bekehrung ist ein Start in ein neues Leben mit Jesus. Und die wichtigste Frage für jeden Menschen ist, ob er sich bereits auf dieser Laufbahn befindet, die zum größten und höchsten Ziel führt, das ein Mensch überhaupt je erreichen kann. Der Zugang zu diesem Ziellauf ist jedem Menschen möglich, der dieses Ziel erreichen möchte. Und Jesus selbst sagt, wie das geht. Wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und jetzt aufgepasst, auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zurück, sondern was? Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Er ist vor dem Stadion gestanden und tack, ist er im Stadion drin. Er stand vor dem Weltklasse Zürich und wups, kann er mitmachen. Gott hat diese Versetzung gemacht. Das ist seine Gnade. Und heute kannst du zu Jesus kommen. Heute kannst du aus diesem Raum gehen. Nur ein Gebet trennt dich von der Zulassung zu diesem besten Lauf deines Lebens, den du je laufen kannst. Nun, wie erreicht man aber dann das Ziel? Vielleicht fragst du dich, ob du dazu kräftig und ausdauernd genug bist. Vielleicht denken jetzt schon einige, ja, andere schaffen das, ich schaffe das ja nicht. Ob du genug stark bist, ob du das je schaffen wirst. Bis jetzt hast du gedacht, das ist eh kein Problem. Und Paulus ermahnt die Philipper ganz ernst, arbeitet an euch selbst mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet werdet. Was? Da kann man ja fast nicht mehr atmen, wenn man das liest. Das sagt der Christen. Das klingt ja fast bedrohlich. Doch Paulus will uns damit nicht in eine heillose Gesetzlichkeit hineintreiben. Das war er ja früher, hat er ja so gelebt als Pharisäer. Sicher will er das jetzt nicht, dass wir das als Christen tun. Das hat er ja verstanden, dass man nicht durch Werke gerettet wird. Nein, Paulus will uns damit sagen, dass der Glaube kein Spaziergang ist und er will uns vor allem auch sagen, dass wir auch als Christen für unser Leben verantwortlich bleiben, dass Glaube nicht heißt, dass ich eine Marionette werde und von dem Moment, von dem ich zum Glauben komme, zieht Gott die Fäden und ich bin nur noch quasi eine Marionette an den Fäden Gottes. Nein, wir bleiben Persönlichkeiten und wir können unsere Persönlichkeit entfalten. Es gibt Herausforderungen und Gefahren, die es in unserem Glauben zu bewältigen gibt. Und Paulus sagt auch gleich, dass wir sie bewältigen können. Er hat vermutlich gemerkt, wenn ich das so knallhart schreibe, dann bekommen die Leute Ängste, dann haben sie Angst, ja, jetzt sind die ja gar nicht wirklich gerettet oder weiß auch immer. Und sofort, nachdem er das gesagt hat, beschwichtigt er auch schon wieder ein Stück weit. Ihr könnt es, sagt er. Kein Problem für euch. Ihr könnt es, denn Gott selbst bewirkt in euch nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen, so wie es ihm gefällt. Schöne Spannung, die er hier aufgebaut hat. Um einerseits unsere Verantwortung zu betonen und andererseits aufzuzeigen, dass wir das können, weil Gott mit uns unterwegs ist, ja, weil Gott in uns drin lebt, in Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Gott ist es also, der uns darin unterstützt. Er hilft uns, dass wir das Ziel erreichen. Paulus wusste es von sich selber, dass er nicht aus eigener Kraft das Ziel erreichen wird, sondern weil er von Christus ergriffen war. Jesus hat ihn ergriffen und das ermöglicht ihm diese Lebensweise. Aber er wusste, dass er noch nicht am Ziel war. Er schreibt, ich bilde mir nicht ein, Brüder und Schwestern, dass ich es schon geschafft habe. Erst wenn sein Leben auf dieser Erde abgeschlossen ist, hat er es geschafft. Aber für eines ist er wirklich entschlossen, wie er bis dorthin leben will. Er hat eine klare Entscheidung getroffen. Die Entscheidung ist gefällt oder ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich lasse mich von meinem Ziel her motivieren. Ich lebe auf mein Ziel hin. Wie ein Sportler lässt er sich durch nichts ablenken, auf nichts in seiner Vergangenheit. Das ist ja was stabile Sportler ausmacht. Nehmen wir mal Roger Federer. Was der immer kämpft. Und dann verliert er und alle sagen, ja, Roger Federer, das ist vorbei, der soll abdanken und so. Er sagt, ich spiele weiter, mir macht das Spiel Spaß. Und auch wenn er verloren hat, dann denkt er nicht mehr an das, was er verloren hat, sondern er denkt an das, was er im nächsten Spiel gewinnen kann. Und das macht ihn stark. Mentale Stärke ist das. Und so können wir in unserem Leben können Enttäuschungen erleben. Wir können auch im Glauben Enttäuschungen erleben. Wir können von Christen enttäuscht sein. Und wir können ein Leben lang zurückschauen auf unsere Enttäuschungen. Und ich kann euch sagen, ihr werdet nicht glücklich werden. Ihr werdet nicht glücklich werden in eurem persönlichen Leben, ihr werdet nicht glücklich werden in eurem geistlichen Leben, sondern ihr werdet immer frustriert herumlaufen. Innerlich. Wir sollen unseren Blick auf das Ziel ausrichten. Nach vorne schauen, wohin wir gehen wollen. Und das gibt Lebendigkeit in unser Leben. Paulus hat dann seine Entscheidung festgehalten und in seinem letzten Brief an Timotheus schreibt er, ich habe den guten Kampf gekämpft, er war dann der Meinung, dass er bald sterben würde. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht, ich habe am Glauben festgehalten, ich bin Jesus treu geblieben. Und nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter mir an jenem großen Tag geben wird und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Also, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Jetzt müssen wir schon sehen, was er da sagt. Die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Er sagt nicht, die regelmäßig beten, die regelmäßig Bibel lesen, die regelmäßig gute Werke tun und so weiter, sondern er sagt, die ihn lieben und auf ihn warten, die auf dieses Ziel ausgerichtet sind. Weil Paulus weiß, wenn ich auf das Ziel ausgerichtet bin, dann muss ich den Leuten nicht sagen, was sie explizit heute zu tun haben. Dann werden sie das selber herausfinden, weil sie das Ziel vor Augen haben. Weil sie das andere Ufer sehen und dann überlegen, wie baue ich das Schiff, dass ich dort rüberkomme. Da muss ich keine Vorschriften machen. Das ist die große Freiheit in unserem Glauben. Wenn wir möchten, dass unsere Kinder Jesus gern nachfolgen, dann ist es wichtig, dass sie an uns ablesen, wie wichtig uns dieses Ziel ist. Es hilft den Kindern viel mehr. Es ist gut, wenn wir ihnen helfen, der Bibel zu lesen. Aber es hilft ihnen viel mehr, wenn sie an unserem Leben ablesen können, was uns Jesus bedeutet und wohin unser Leben eigentlich geht. Das können Kinder sehr gut ablesen an uns. Paulus betet auch für die Christen, finde ich sehr interessant. Da sehen wir, wie alles auf diesen Fokus ausgerichtet ist. Er betet dafür, dass Gott dafür sorgt, dass den Christen in Ephesus die inneren Augen geöffnet sind für das große Ziel, das wir Christen haben. Der schreibt ihnen, Gott öffne euch das innere Auge, damit ihr seht, welche Hoffnung er euch gegeben, zu welchem großartigen Ziel er euch berufen hat. Er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch in der Gemeinschaft der heiligen Engel bestimmt hat. Vielleicht kann das ein Leitvers sein für dich nächste Woche, dass du den mal in die Agenda nimmst und jeden Tag einmal liest. Da sehen wir, was die Motivation war. Die Motivation des Neuen Testamentes ist nicht, du musst das, du musst jenes, du musst dieses machen, sondern die Motivation ist, dass wir eine Sicht haben für das große Ziel, wohin wir gehen. Und deshalb betet Paulus für die Christen, dass Gott ihre inneren Augen öffnet für den Reichtum, der uns von Gott bereitgehalten wird, wo wir hin, unser Leben hingeht. Und das wünsche ich für uns alle. Gott öffne euch und mir das innere Auge, damit wir sehen, welche Hoffnung er uns gegeben hat und zu welchem großartigen Ziel er uns berufen hat. Er lasse uns erkennen, wie reich er uns beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er uns in der Gemeinschaft der heiligen Engel bestimmt hat. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass wir in unserem Leben ein Ziel haben, ein klares Ziel. Und wir stehen oft in der Gefahr, bei allem, was wir zu bewältigen haben in unserem Leben, das ist einiges, viel Arbeit, dass wir unseren Lebensunterhalt bestreiten können, unsere Kinder in der Schule, viele Aufgaben, damit sie in der Schule mitkommen. Und da kann es schon geschehen, dass wir das große Ziel aus den Augen verlieren. Und da möchten wir in die Bitte des Paulus einstimmen, dass du immer wieder unsere inneren Augen öffnest, damit wir nie vergessen, was unser Ziel ist. Und dass unser Leben als Christen nicht von Gesetzen bestimmt wird, nicht von Leuten, die uns hinter einfach schieben und stoßen wollen, sondern dass unser Leben von vorne bestimmt wird. Dass wir gezogen sind von diesem wunderbaren Ziel. Der Herrlichkeit bei dir, der neue Himmel und die neue Erde. Eine Welt ohne Schmerzen und ohne Leid. Eine Welt mit Frieden. Eine Welt der Geborgenheit und Freude. Amen.